Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Darum schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 7. Wir lesen miteinander die Verse 24 bis 35. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank und ihr habt gesagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, wir haben uns versammelt, um deinen heiligen Namen alle Ehre zu geben. Du bist der Sohn Gottes, der Herr, unser Erlöser. Und wir wollen dich ehren, indem wir nun hören auf dein heiliges Wort. Und Herr, indem wir danach leben wollen und wir bitten dich, gib uns Gnade dazu. Denn du sagst, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und Herr, wir wollen dich lieben. Erfülle unsere Herzen mit dieser Liebe zu dir, dass wir dein Wort haben und es tun. Und dazu schenk uns deine Gnade, deinen Geist, Herr, zu deiner Ehre allein. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass es gewisse Verunsicherungen bei Johannes gab. Er glaubte Gottes Wort felsenfest, all die Prophezeiungen über den Messias. Und darum erwartete er auch, dass, wenn Christus kommt, er das Gericht bringt. Er erwartete die Axt, er erwartete das Feuer. Und Johannes musste erst verstehen lernen, dass Christus zunächst erscheint, um Gnade zu bringen, bevor er das Gericht vollstrecken wird. Aber nur, weil es diese Verunsicherung bei Johannes gab, bedeutet das nicht, dass wir gering von ihm denken dürfen. Als die Boten von Johannes Christus wieder verließen, tut der Herr etwas. Er tut etwas sehr, sehr Wunderbares. Kaum sind sie weg, beginnt Christus, den Johannes zu ehren, indem er ihn würdigt durch eine Rede. Christus ehrt die, die ihn treu dienen. Also mögen dich alle Menschen verlästern und mag man dich zu Unrecht anklagen und dich einsperren. Johannes saß im Gefängnis. Mögen sie deinen Namen durch den Dreck ziehen. Christus ehrt seine Diener. Er sagte einmal in Matthäus Kapitel 10, da heißt es, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, der König, er stellt sich zu seinen Dienern. Und wie wunderbar ist es zu sehen, wie der Herr hier Johannes ehrt durch seine Ansprache. Johannes, der gerade im Gefängnis sitzt und den viele abgeschrieben haben, der auf seinen Tod wartet, von Menschen verachtet, doch vom Herrn geehrt. Das ist mehr wert als alle Ehre bei den Menschen, wenn der Herr Jesus Christus dich ehrt. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Also du weißt, Menschenmengen strömten herbei in die Wüste, um Johannes zu sehen. Aber warum eigentlich? Also was sollten sie denn, was bewegte sie dazu, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen, um in die Einöde zu gehen? Was wollten sie da sehen? Ein Rohr? Ein Grashalm, das vom Wind hin und her bewegt wird? Mit anderen Worten, ihr seid doch nicht in die Wüste gegangen, um einen unbeständigen, schwankenden Menschen zu sehen, ein Mensch, der anderem nach dem Mund redet. Nein, ihr seid in die Wüste gegangen, weil genau das Gegenteil war es. Johannes war kein Mitläufer, er war kein wankelmütiger Mensch, er war nicht hin und her geworfen von den Meinungen der Menschen. Er war absolut entschlossen und standhaft. Er widerstand sogar dem Herrscher Herodes ins Angesicht, er wich nicht zurück. Er war bereit, in den Tod zu gehen. Johannes gab nichts auf die Meinung der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Er gab nichts auf die Meinung der Menschen. Es ging einzig und allein um die Botschaft Gottes, um das Wort des Herrn. Und gerade weil Johannes so standhaft war und seine Botschaft verkündigte, ohne auch nur einen Millimeter davon abzuweichen, darum kamen die Menschen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Also seid ihr extra in die Wüste hinausgegangen, um einen Menschen zu sehen, der nach einem möglichst komfortablen, bequemen und luxuriösen Leben strebt? Nein, was zog euch an, dass es genau andersherum war? Ein Mensch, der in der Wüste lebte, von klein auf an, der überhaupt nichts gab auf Macht und Reichtum und Ehre bei den Menschen, der nicht trachtete nach irdischer Herrlichkeit, kein Komfort, keine Bequemlichkeit, ein Mann, der sich nicht blenden oder bestechen lässt von Gütern, von Besitz, von Einfluss, von Luxus, der nicht korrupt ist wie die Führer Israels. Nein, ihr hättet gar nicht in die Wüste gehen müssen, wenn ihr solche Menschen sehen wollt. Diese selbstverliebten, korrupten, geldliebenden, habsüchtigen Schnösel, sie sitzen an den Höfen der Könige. Ihr seid nicht hinausgegangen, um so einen Menschen zu sehen, sondern einen, der eindeutig so lebt, dass die Erde nicht sein Zuhause ist. Gekleidet mit Kamelhaarmantel und isst Heuschrecken und haust in der Wildnis. Es ging ihn einzig und allein um seine Botschaft. Er war keiner von den Reichen und den Schönen, aber warum dann jetzt der Andrang? Warum kommt denn jetzt diese gewaltige Volksmenge? Alle kamen herbei, um ihn zu hören. Was war denn so besonders? Vers 26. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Ihr seid also hinausgegangen in die Wüste, nicht um jemanden zu hören, der die aktuelle Mainstream-Meinung nachplappert, den es geht um Beliebtheit, um Macht und Geld. Ihr seid in die Wüste hinausgegangen, weil ihr erkannt habt, dass das ein Prophet ist, ein Mann, der nicht Menschen nach dem Mund redet, sondern der Gottes Wort redet. Und tatsächlich, sagt Christus, er ist ein Prophet, er redet Gottes Wort, ja, aber er ist sogar noch mehr als ein Prophet. Von ihm steht geschrieben in der Heiligen Schrift, in dem letzten Buch des Alten Testaments, er wird angekündigt, dieser Bote, im Buch Maleachi, im letzten Buch des Alten Testaments. Und wenn wir uns dieses Zitat, das Christus hier anführt. Wenn wir uns das noch einmal im Kontext durchlesen, dann verstehen wir noch einmal, warum Johannes so verunsichert war, dass er nicht gleich das Gericht gesehen hat. Da heißt es nämlich in Malachi Kapitel 2 ab Vers 17, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten. Doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen, oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt er zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Also wenn der Herr erscheint, wird er kommen, um sein Volk zu reinigen. Und es wird unerträglich für die Gottlosen sein. Und das verkündigt Johannes. Und er weicht davon nicht ab, auch nicht einen Millimeter. Er predigt es, ohne zu schonen, ohne Kompromisse zu machen. Tut nun Buße, denn das Gericht ist nah. Der Messias, der Christus, er wird erscheinen. Und dieser Johannes, er ist mehr als ein bloßer Prophet. Warum? Johannes ist der unmittelbare Vorbote des Herrn. Ihm wurde eine Ehre zuteil, wie niemand anderen sonst. Alle Propheten weissagten von Christus, dass er kommen sollte, Johannes auch, aber er tat noch weitaus mehr. Er weissagte nicht bloß, er sah ihn, er taufte ihn. Er ist weitaus mehr, als jeder Prophet es war. Er weissagte nicht bloß, er stellte die Erfüllung vor. Und darum sagt Christus weiter diese erstaunlichen Worte, Vers 28, denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Johannes ist demnach weitaus größer als alle Herrscher dieser Weltgeschichte, größer als der Kaiser von Rom. Aber er ist auch größer als alle Glaubenshelden, die je bis dahin auf der Erde gewandelt sind. Nenn, wen du willst. Henoch, der in den Himmel entrückt wurde. Ob das Noah ist oder ob es Abraham ist oder ob es Mose ist oder Elia oder der König David oder Daniel, nenn wen du willst. Johannes ist größer als sie alle. Keiner ist größer als dieser. Denn niemandem wurde diese ehrenvolle Aufgabe zuteil, nämlich Christus vorzustellen. Du kennst das von diesen großen Preisverleihungen. Da gibt es jemanden, der betritt die Bühne, aber nur um die Berühmtheit anzukündigen, die nun kommen soll. Also man tritt auf die Bühne und es geht einem nicht um sich selbst, sondern man hält eine sogenannte Laudatio, also eine Lobrede auf die Berühmtheit, die nun auftreten wird. Und dann kündigt man diesen Star an, man begrüßt ihn noch kurz und dann überreicht man ihm den Preis und dann verlässt man die Bühne. Johannes wurde dieses unfassbare Vorrecht verliehen, ihm allein, Christus auf der großen Weltbühne anzukündigen, ihm kurz zu begegnen, ihn kurz zu begrüßen und dann die Bühne für immer zu verlassen, die Erde zu verlassen. Wie Johannes sagte, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen, ich muss die Bühne verlassen. Alle Aufmerksamkeit gehört nun diesem Sohn Gottes. Johannes sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 31, und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Das heißt, Johannes lebte nur zu diesem einen Zweck, diesem einen, Christus vorzustellen, aufzutreten, um Christus bekannt zu machen. Niemandem wurde dieses Vorrecht verliehen, als nur diesem Johannes. Er durfte Christus vorstellen. Darum heißt es in Matthäus Kapitel 11, Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Das heißt, Johannes schließt offiziell die Zeit der alttestamentlichen Prophetie ab. Er schließt die Zeit der alttestamentlichen Weissagung ab. Er ist der Letzte in dieser Reihe und er ist der Größte. Er durfte nämlich die Erfüllung aller Weissagen Er durfte sie vorstellen, Christus. Und darum ist er der Größte unter allen Menschen, die bis dahin gelebt haben. Dabei überlegt ihr das, Johannes hat keine Zeichen, keine Wunder gewirkt. Und dennoch ist er der Größte aller Propheten. Warum? Weil er die Ehre hatte, Christus vorzustellen. Verstehst du? All die Jahrtausende wartete man auf Christus. Und jetzt wird Johannes diese Ehre zuteil, sein Vorbote zu sein. Ihm ganz Israel vorzustellen und zu sagen, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Schaut, er ist es. Verstehst du? Je dichter an Christus, desto größere Ehre. Darum ist er der Größte, weil er am dichtesten an Christus war und ihn vorstellen durfte. Darum sagt Christus aber auch, Vers 28, denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Was bedeutet das? Nun, Johannes, er stellte Christus kurz vor, begrüßte ihn und musste dann die Bühne verlassen, aber er erlebte seinen Auftritt nicht. Er erlebte den Auftritt Jesu Christi nicht. Das heißt, Johannes' Dienst war getan. Damit schließt er das Alte Testament offiziell ab. Die Propheten weissagten bis auf Johannes und er musste gehen. Das heißt, Johannes wurde keiner von diesen Schülern Jesu Christi. Er wurde keiner von den Aposteln. Er war lediglich ein Wegbereiter, aber kein Wegbegleiter. Verstehst du den Unterschied? Er ist nicht dabei zu hören, was Christus nun lehrt, all die zahlreichen, herrlichen Worte des Lebens. Er ist nicht dabei, all die glorreichen Taten des Herrn zu sehen, wie er zahlreiche Menschen rettet. Er ist nicht dabei, wie Christus sein Leben opfert am Kreuz, wie er leidet und stirbt, wie er aufersteht und zum Himmel auffährt. Er ist nicht dabei, wie die Gemeinde zu Jerusalem tausende Bekehrungen erlebt und wie der Herr seinen Heiligen Geist ausgießt. Sicher wird er all diese Dinge im Himmel gehört haben. Aber hier auf Erden wurde ihm dieses Vorrecht nicht zuteil. Er konnte Christus begrüßen und musste sogleich gehen. Darum ist glücklich ein jeder, der das miterleben darf, wie Jesus Christus sein Königreich aufrichtet. Der Geringste, der das erlebt hat und erlebt, ist größer als Johannes. Größer ist der, der die volle Offenbarung des Evangeliums hat, die volle Offenbarung Jesu Christi. Größer ist der als alle, die je gelebt haben und Christus angekündigt haben. Verstehst du? Später sagt Jesus Christus in Lukas Kapitel 10 ab Vers 23, er wandte sich um zu seinen Jüngern allein und sprach zu ihnen, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Sie alle haben Christus nur aus der Ferne begrüßt und geweissagt auf ihn hin. Aber jetzt ist er da und er richtet sein Königreich auf. Viel größeres Vorrecht. Was für ein Privileg. Mehr und größer als alles, was jemals ein Mensch zuvor erlebt hat. Johannes ist größer als alle Propheten, weil er Christus am nächsten war und ihn vorstellen durfte. Jeder Christ ist größer als Johannes und alle Propheten, die jemals lebten, weil wir nun Christi Worte selbst hören dürfen, von Christus lernen dürfen, ihm folgen dürfen, seine Worte des Lebens hören, seine Taten sehen. Das heißt, wir Christen haben größere Offenbarung und größere Erkenntnis. Wir sind privilegierter als jeder Prophet, der jemals gelebt hat. Denn nun ist der Sohn Gottes höchstpersönlich erschienen. Verstehst du? Verstehst du? Das, wonach sich alle all die Zeit gesehnt haben. Der geringste Christ, der Christus folgt und von ihm belehrt ist, hat mehr Offenbarung als alles, was die Propheten empfangen hatten. Denn jetzt ist der Sohn gekommen. Wisst ihr, wir ahnen ja überhaupt gar nicht, wie sehr wir privilegiert sind. Weitaus privilegierter als alle Propheten im Alten Testament. Und nennen sie alle. Henoch und Mose und Abraham und David und Daniel und selbst Johannes der Täufer. Denn es heißt in Hebräer Kapitel 1, Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Im Sohn. Er ist erschienen. Er redet zu uns. Wir hören seine Worte. Wir sehen seine Taten. Das ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. Dass Christus endlich erschienen ist. Wir lesen die Evangelien, wir lesen, was Christus getan hat und all das wissen. Wir können gar nicht einschätzen, wie wertvoll das ist, was wir dort hören dürfen. Wie groß die Offenbarung ist, wie sehr sich alle über die Jahrtausende gesehnt haben, diese Dinge zu hören. Die Propheten forschten, um diese Gnade zu erforschen, von der sie nur weissagten. Aber in den letzten Tagen ist diese Gnade erschienen für uns. Oh, wenn wir doch nur mehr ahnen würden, was wir für einen Schatz an der Offenbarung haben, in dem der Herr Jesus Christus erschienen ist und wir seine Worte haben. Aber dennoch heißt das nicht, dass wir Johannes gering schätzen sollten oder das nicht ernst nehmen sollten, was er sagt. Er war nicht irgendwer. Er war der Bote des Herrn. Er sprach die Worte Gottes. Und darum geht Christus nun darauf ein, wie reagierten denn jetzt die Menschen auf diese Predigt von Johannes? Nun, zunächst lesen wir, durch Gottes Gnade reagierten viele richtig darauf. Vers 29. Das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Also Christus spricht hier über diese einfachen Menschen, über die normale Bevölkerung, und darunter waren große Sünder, die Gottlosesten, die Zöllner, die als Volksverräter galten, weil sie gemeinsame Sache mit den Römern machten, denen es angeblich nur ums Geld ging, ja, die Betrüger waren, die unrein und gottlos waren in den Augen der Juden. Was haben sie getan? Sie hörten die Predigt von Johannes. Sie hörten seine Botschaft. Die Botschaft: tut nun Buße. Der Christus kommt. Kehrt um von euren Sünden. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Demütigt euch, damit er euch nicht zugrunde richtet, wenn er erscheint. Und durch Gottes Gnade hörten sie das. Und als sie das hörten, erkannten sie etwas. Nämlich, dass Johannes hier nicht seine eigenen Worte redet, sondern dass das Worte Gottes sind. Dass er nicht seine eigenen Ideen verkündigt, sondern dass Gott es selbst ist, der hier spricht. Und wie reagierten sie darum darauf, als sie das verstanden, dass das Gott ist, der hier spricht, dass Gott zu ihnen redet durch die Predigt von Johannes? Wie reagierten sie darauf? Was sagt Christus? Sie gaben Gott Recht. Sie gaben Gott Recht. Das heißt, sie hören diese Predigt von Johannes und sie kommen und sagen: ja, du hast recht, Gott. Ich bin schuldig. Ich gebe dir recht. Ich muss umkehren. Ich verdiene dein Gericht. Und darum demütige ich mich und bekenne dir meine Sünden. Johannes taufte nur solche Menschen, die zu ihm gekommen sind, um ihre Sünden zu bekennen. Das griechische Wort für bekennen ist homologeo. Und das bedeutet so viel wie das Gleiche sagen. Du kommst zu Gott und sagst das Gleiche, dasselbe. Du hast recht. Du sprichst, ich bin ein Sünder. Ich sage dasselbe. Ich gebe dir recht. Dein Urteil über mein Leben ist zutreffend. Ich gebe dir recht und darum bekenne ich dir meine Sünden. Ich sage dasselbe. Wie es heißt in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und weiter heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Diese Menschen machen Gott nicht zum Lügner. Sie sagten nicht, du hast Unrecht, sondern sie sagten, du hast Recht, du sagst die Wahrheit. Und wir nehmen es an, wir brauchen Rettung. Und darum kamen sie zu Gott und gaben ihm Recht. Aber sie sagten es nicht einfach nur so, sondern sie ließen Taten folgen. Wie gaben sie Gott ganz konkret Recht? Zu wissen, wie du Gott Recht gibst in deinem Leben. Das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben. Wie denn? Indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Dadurch, dass sie sich taufen ließen, haben sie Gott Recht gegeben. Nämlich, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Herr, wasche mich rein. Wasche mich rein. Und lass uns hier an dieser Stelle kurz innehalten. Denn darum geht es. Also wenn du Gottes Wort hörst, die Predigt von seinem Wort, Erkennst du, dass es Gott ist, der hier zu dir redet und nicht einfach ein Mensch? Bist du dir dessen bewusst? Und hörst du darum ganz genau zu? Und die Frage ist, wie reagierst du dann darauf, wenn du merkst, dass Gott zu dir redet? Nicht ein Mensch, sondern Gott zu dir redet durch sein Wort. Sag mir, gibst du Gott dann Recht? Gibst du ihm Recht? Beugst du dich vor ihm? Ich meine nicht nur gedanklich, sondern in der Tat, indem du in Wahrheit Buße tust, wirklich umkehrst von deinen bösen Wegen und Gott Recht gibst, indem du dich taufen lässt, so wie er es befohlen hat. Glückselig bist du, wenn du endlich aufhörst, mit Gott zu streiten und rechthaberisch zu sein, sondern endlich ihm Recht gibst. Endlich dich demütigst und tust, was er sagt. Nun gab es nicht nur Menschen im Volk, die sich taufen ließen, sondern auch die religiöse Führung, die Theologen dieser Tage. Sie weigerten sich, sie waren viel zu stolz, Vers 30. Und die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Gottes Ratschluss, man könnte auch übersetzen Gottes Anordnung oder Gottes Verordnung, ist diese. Wer auch immer umkehrt von seinen Sünden und wer sich taufen lässt, Vergebung seiner Schuld sucht und an Christus glaubt, wird gerettet werden. Das ist die Anordnung, die Verordnung, der Ratschluss des Herrn. Aber die Experten der Religion dieser Tage, sie sagten, sie wollen das nicht. Sie nehmen diesen Ratschluss nicht an. Sie wollen ihre Sünden nicht bekennen. Sie wollen keine Buße tun, sie wollen sich nicht taufen lassen. Gottes Verordnung für alle Menschen lautet, wer umkehrt und glaubt an den Messias, wer sich taufen lässt, wird gerettet werden. Aber sie lehnen einfach dieses Wort der Rettung ab. Das heißt, die Tür des Lebens steht ihnen offen, die Tür der Buße, doch sie schlagen diese Tür mit aller Wucht zu. Sie wollen nicht. Wie Paulus auch einst zu den Juden sprach in Apostelgeschichte 13, Vers 46, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, wenden wir uns den Nationen zu. Denn diese Menschen, sie stritten mit den Anordnungen des Herrn, sie nahmen sie nicht an, sie waren viel zu stolz und sie verachteten auch übrigens alle anderen, die diesen Ratschluss Gottes annahmen. Wir lesen das in Johannes Kapitel 7, da sagen die Pharisäer, hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Nein, nur diese Volksmengen aber, die das Gesetz nicht kennt, verflucht seien sie. Sie halten sich für viel zu weise, sie sind rechthaberisch, sie geben niemals Gott Recht, sie machen Gottes Ratschluss für sich selbst wirkungslos, indem sie keine Buße tun und sich nicht taufen lassen wollen. Und auch hier, lasst uns innehalten. Wie ist es mit dir? Gott hat seinen Ratschluss verkündigt, er hat ihn nicht geheim gehalten. Seine heilige Anordnung, dass jeder, der Buße tut und glaubt an seinen Sohn, ewiges Leben finden soll. Folgst du dieser Anordnung? Der Apostel Paulus predigte einst auf dem Areopag vor den Athenern. Und da heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das ist Gottes Ratschluss, seine Anordnung, dass alle Menschen überall Buße tun sollen. Auf dass sie Leben finden, ewiges Leben und Vergebung ihrer Sünden. Machst du diesen Ratschluss für dich selbst wirkungslos, indem du dich wehrst und nicht umkehrst, indem du dich nicht taufen lassen willst, indem du keine Vergebung, keine Rettung, kein Leben für dich selbst suchst? Was für ein Irrsinn, was für ein Irrsinn. Gott sendet seine Rettung. Aber wir haben nichts Besseres zu tun, als das abzuschlagen, es nicht anzunehmen, sondern das Wort Gottes von uns zu stoßen. Christus fährt darum fort, um das noch ein bisschen mehr zu erklären. Ab Vers 31. Ja, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Mit wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Also mit einem einfachen Gleichnis erklärt Christus weiter, wie diese ungläubigen Juden, insbesondere die Pharisäer und Schriftgelehrten, handeln. Sie sind wie Kinder. Also Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und eigentlich spielen wollen. Kinder beobachten Dinge gerne aus dem Leben, Dinge, die sie kennen, und die spielen sie dann nach. Also Kinder spielen zum Beispiel Hochzeit, irgendeine Feier. Oder sie spielen vielleicht Beerdigung oder Trauerfeier, denn damals zu der Zeit war das noch viel mehr, dass es zum Leben dazugehörte. Man trauerte öffentlich, man bekam das mit, wenn es eine Trauerfeier gab. Man klagte und weinte laut. Und diese Kinder überlegen sich, dass sie vielleicht Hochzeit oder vielleicht Beerdigung spielen. Und die einen Kinder, die pfeifen den anderen zu und sagen, komm, wir wollen doch tanzen. Aber sie wollen nicht mitmachen. Sie wollen nicht tanzen. Sie wollen nicht feiern. Na gut, dann singen wir Klagelieder. Aber sie wollen nicht weinen. Sie sind bockige Kinder, die sagen, nein, ich mach nicht mit. Egal, was man mir anbietet. Und Christus sagt, so sind diese Menschen. Sie sind trotzige, sture Kinder, denen man es nicht recht machen kann. Sie verschränken die Arme und sagen, nein, das mache ich nicht mit. Also was meint Christus jetzt damit? Nun erklärt das Gleichnis hier und sagt Vers 33, denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Also Johannes, er brachte ein Klagelied. Er predigte das kommende Gericht. Er rief, weint über eure Sünden. Kehrt um, demütigt euch, bekennt eure Schuld. Jetzt ist nicht die Zeit zu feiern. Er selbst gab sich nicht weltlichen Freuden hin. Er war wie jemand, der trauert. Er aß kein Brot und trank kein Wein. Er trug im Grunde einen härenen Sack, also wie ein Trauergewand, ein Bußsymbol. Er hält Totenklage über das Land und ruft aus, weint und klagt, denn das Gericht Gottes ist nah. Aber weinten sie? Nein, sie weinten nicht. Sie stimmen nicht ein in Trauer. Sie klagen nicht. Sie kleiden sich nicht in Sacktuch und bewarfen ihre Häupter mit Asche. Nein, keine Trauer über Sünde. Kein Weinen über ihre eigene Schuld. Anstatt ihre eigene Bosheit zu beweinen, was tun sie? Lästern sie Johannes. Und sie sagen, der ist doch nicht mehr normal, der ist doch besessen, das ist doch viel zu überzogen, was er dort macht, das ist doch unmenschlich. Er lebt und haust asketisch in der Einsamkeit, hat keinen Kontakt zu den Menschen, nur Besessene leben doch sonst so in Einöden. Sie klagen nicht über sich selbst, sie klagen über Johannes und sie lästern ihn. Keine Einsicht, keine Trauer über ihre Sünde, kein bisschen. Nun, dann erscheint der Herr Jesus. Und der Herr Jesus, er stimmt kein Klagelied an, kein Trauerlied, sondern ein Freudenlied. Er verkündigt Gnade, das Jubeljahr des Herrn, frohe Botschaft, das Evangelium, die Rettung, das Heil für alle, die glauben. Und er sucht Gesellschaft, er verbringt sogar Zeit mit den Pharisäern, er lässt sich einladen. Und er trifft sich mit den Zöllnern, mit den Sündern, um ihnen die Gnade zu bringen. Und was sagen sie dazu? Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Also Christus bringt die Freude, Worte des Heils, der Hoffnung, der Rettung, der Gnade, der Erlösung. Er verwandelt Wasser in Wein. Er rettet die Zöllner wie Levi und er feiert mit ihnen. Er isst und trinkt. Die Botschaft ist, seid nun fröhlich. Jetzt ist nicht die Zeit, traurig zu sein, denn der Retter ist da. Jubelt und freut euch. Christus ist erschienen. Und nun mag man denken, jetzt werden sie tanzen vor Freude. Jetzt werden sie einstimmen. Wenn sie das Klagelied nicht einstimmen, jetzt werden sie jubeln, dass der Christus erschienen ist. Nein, aber auch das nehmen sie nicht an. Vielmehr lästern sie ihn. Und sagen, siehe, ein Fresser, ein Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Sie erkennen die Gnade nicht. Und sie lästern ihn dafür, dass er so gottlosen Sündern begegnet und sie rettet. Sie sagen, er sei ein verfressener Säufer, der sich gerne mit Gottlosen umgibt. Sie hätten vor Freude hüpfen müssen, dass Christus so freundlich Zöllnern und Sündern begegnet, um sie zu retten. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen und selig zu machen. Welch eine Gnade! Aber sie haben nichts anderes zu tun, als sich daran zu ärgern. Man kann es ihnen nicht recht machen. Kann mir jemand den Gefallen tun und zu dem schreienden Kind gehen? Dankeschön. Ihr Lieben, lasst uns auch hier innehalten. Wir können uns hier nicht überheben über die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Mal, wie ist das mit dir? Du hörst Gottes Wort. Du hörst Worte der Buße, Worte über Umkehr von aller Sünde, Worte des Gerichts. Du hörst sie verkündigt. Die Frage ist, reagierst du mit wahrer Trauer über deine Sünde? Tust du das? Tust du das? Oder verschränkst du deine Arme wie ein trotziges Kind und sagst, da mache ich nicht mit? Gottes Wort ruft dich auf, dass du trauern sollst. Es heißt in Jakobus Kapitel 4, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor den Herrn. Aber du hörst das und du weinst nicht. Es geht dir nicht ins Herz. Ja, du hast vielleicht nichts Besseres zu tun, als vielmehr zu schimpfen und sagst, das ist alles zu übertrieben, viel zu streng und viel zu niederschmetternd. Das ist doch ungesund für die Psyche, solche Botschaften immer zu hören. Das zieht einen doch runter. Ach ja, du redest so, weil du nicht weinen willst über deine Sünde. Weil du wie ein trotziges Kind bist und die Ermahnung des Herrn nicht annehmen willst. Aber auch selbst, wenn man dir positiv predigt, wenn man dich einlädt und spricht von der großen Gnade, von dem herrlichen Evangelium, von der frohen Botschaft, dass Gott die Liebe ist und dass er seinen Sohn sandte, dass er seinen Sohn hingab ans Kreuz und dass Christus ruft und sagt, kommt und nimmt vom Wasser des Lebens umsonst. Er lädt alle Sünde ein, auch die größten, Gnade zu finden und ewiges Leben. Aber du tanzt nicht vor Freude. Du jubelst nicht, du freust dich darüber nicht. Es geht da rein, da raus und du verschränkst deine Arme und sagst, es hat nichts mit dir zu tun. Oh, möge es nicht mit dir so sein. Mögest du tatsächlich Gott Recht geben, statt wie ein störrisches, trotziges Kind alles abzulehnen, was der Herr dir zuruft aus seinem heiligen Wort. Wie reagierst du auf die Botschaft Gottes? Wie? Nun mag man denken, vielleicht resigniert Christus ja dann. Wenn die Leute diesen Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos machen, dann kann ja Gott alles machen, was er will, und die Menschen lassen sich einfach nicht retten. Nun, dann achte auf das letzte Wort in Vers 35. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Von allen. Nicht ein einziges wird fehlen. Von allen ihren Kindern wird die Weisheit gerechtfertigt. Das heißt, die Weisheit ist der Herr selbst, sein Ratschluss, sein Wort. Und diese Weisheit hat Kinder. Diese Kinder, sie hören auf diese Weisheit. Und sie geben dieser Weisheit Recht. Sie sagen nicht, es ist Torheit, sondern sie tun, was die Weisheit sagt. Die Kinder der Weisheit sind die Kinder Gottes. Sie nehmen an, was Gott in seiner Weisheit spricht. Sie stellen sich nicht dagegen. Sie fügen sich bereitwillig. Sie rechtfertigen die Weisheit. Das heißt, sie geben der Weisheit vollkommen Recht. Sie bestätigen es. Sie sprechen, Gottes Weisheit ist das Rechte. Sie rechtfertigen Gottes Weisheit. Und die Weisheit Gottes wird seit jeher gerechtfertigt von allen ihren Kindern. Und darüber müssen wir uns niemals Sorgen machen, ihr Lieben. Ich weiß noch, als ich noch gar nicht in Frankfurt war und diesen Wunsch hatte, in Frankfurt eine Gemeinde zu gründen, sagte jemand zu mir, ich weiß nicht, die Menschen wollen das heutzutage gar nicht mehr hören. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich sage euch, ich bekenne euch, ich habe mir niemals Sorgen gemacht, was das angeht. Denn die Weisheit wird seit jeher gehört von ihren Kindern. Und sie werden diese Weisheit rechtfertigen. Oder mit anderen Worten, wie Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie werden mir folgen. Oder Johannes Kapitel 8, da heißt es, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Wer aus Gott ist, wird die Worte Gottes hören. Oder in Johannes Kapitel 18, da spricht Pilatus zu Jesus und sagt, also bist du doch ein König. Jesus aber antwortet und sagt, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Hört meine Stimme. Ja, die Ungläubigen, sie finden keine Weisheit, nichts Anziehendes in der Botschaft Gottes, aber die Kinder Gottes, die Kinder der Weisheit, sie rechtfertigen alles, was Gott gesagt hat und sagen Ja und Amen dazu. Sie gehen den Weg, sich zu demütigen, zu weinen über ihre Sünde, auch wenn es weh tut. Sie gehen den Weg, sich zu demütigen in dem Bad der Taufe mit der Bitte, dass Gott ihnen ein reines Gewissen schenkt, ihnen ewiges Leben gibt. Und möge es so sein, dass du eines dieser Kinder der Weisheit bist. Denn die Weisheit wird gerechtfertigt von allen ihren Kindern. Und möge es so sein, dass du eines dieser Kinder bist. Und sag nicht bei dir selbst einfach, ja, ich bin ein Kind der Weisheit, denn ich habe mal damals geweint über meine Sünde. Oder ich habe ja damals mal getanzt vor Freude über das Evangelium. Nein, sag mir lieber, was du heute tust. Wie ist denn heute deine Reaktion auf Gottes Wort? Ist da denn kein Weinen mehr über deine Sünde? Und ist da denn kein Tanzen mehr? Kein sich freuen mehr? Kein Jubeln mehr über das herrliche Evangelium? Gibst du Gott denn nicht immer noch recht jeden Tag, wenn er sein Wort zu dir spricht? Wenn er dich überführt von deinen Sünden, dass du sagst, ja, du hast recht, es ist so, ich demütige mich vor dir, bitte vergib mir. Und ist da keine Freude mehr über die Gnade, über die Liebe Gottes, über die Vergebung, über Christus? Bist du schon so gleichgültig geworden, so abgestumpft? Es reicht nicht. Es reicht bei weitem nicht, von irgendwelchen Erlebnissen in der Vergangenheit zu schwärmen und dich darauf auszuruhen. Denn Kinder Gottes rechtfertigen die Weisheit durchgängig, beständig in ihrem Leben. Immer und immer wieder. Gott redet zu mir. Ich höre seine Botschaft und ich gebe ihm Recht. Meine Frage ist, gibst du Gott heute Abend Recht? Oder hat er nicht schon zehntausende Dinge in dein Leben hineingesprochen und du sagst, nein, du ignorierst ihn einfach? Oder gibst du ihm Recht? Von ganzem Herzen. Du rechtfertigst seine Weisheit. Nicht bloß durch dein Wort, sondern durch deine Tat. Ich fürchte um deine Seele, wenn das nicht der Fall ist. Ich fürchte, dass du kein Kind der Weisheit bist, wenn das nicht der Fall ist, dass du Gott Recht gibst in deinem Leben. Und zwar in allen Bereichen, wo er etwas zu sagen hat. Wo er etwas hineinspricht in dein Leben. Daran erkennt man Kinder der Weisheit, dass sie die Weisheit hören, bestätigen und danach tun. Und glückselig bist du, wenn das der Fall ist in deinem Leben. Glückselig bist du, wenn du dieses Privileg erkennst, dass uns die größte Offenbarung geschenkt wurde, mehr als alle Propheten gesehen haben, als der Sohn Gottes zu uns kam. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und darum lasst uns von ganzem Herzen hören. Lasst uns nicht gering schätzen, was der Herr spricht, auch in dein Leben hinein. Lass es uns nicht gering schätzen, sondern lasst uns ihm Recht geben in allem, was er spricht, weil er es verdient, weil er der Herr ist. Darum dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen und unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für all die Propheten, die du gesandt hast zu allen Zeiten und die dein Wort verkündigt haben und von denen uns bis heute so einiges erhalten ist in deinem Wort, aufgeschrieben zu unserer Belehrung. Wir danken dir für den Propheten Johannes, und da ist kein größerer Prophet als er. Nicht, weil er irgendwas aus sich selbst wäre oder irgendein Prophet jemals irgendwas aus sich selbst gewesen ist,
Sie waren alle sündige und elende Menschen, aber du, Herr, hast sie gebraucht und du hast besonders Johannes gebraucht. Und deswegen ist niemand größer als er, denn er durfte den Allmächtigen, den Wahrhaftigen ankündigen. Er durfte dich schauen, er konnte auf dich zeigen und konnte sagen, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und deswegen wollen wir auch nicht groß auf Menschen schauen, auf Propheten oder auch auf Prediger, sondern wir wollen immer auf den schauen, auf den sie hinweisen, auf dich, Herr. Und wir sind von Herzen dankbar, dass wir in einer Zeit leben dürfen, in der du offenbar geworden bist. Herr, dass du gekommen bist vom Himmel, um all die Prophezeiungen zu erfüllen, um dein Volk zu retten von seinen Sünden. Das, was Propheten schauen wollten, das, worüber Engel staunen, es ist erfüllt vor unseren Augen, Herr. Wir haben die Offenbarung des Sohnes. Vater, zuletzt hast du gesprochen in deinem eigenen Sohn. Und wir sind voller Freude über alle Worte deines Buches. Und besonders voller Freude darüber, dass das Wort Fleisch wurde und dass dein Sohn kam, angekündigt von Johannes. Und dass zuletzt du durch ihn zu uns gesprochen hast und uns rettest in ihm. Unser Herr, wir beten, dass wir nicht solche sind, die so eine Offenbarung haben, die sich Jahrtausende lang, die größten Propheten danach nur sehnen konnten. Und wir haben diese große Offenbarung. Es ist alles geschehen, es ist alles niedergeschrieben. Wir beten, dass wir nicht solche sind, die diese große Offenbarung verachten. Wir bitten, dass niemand in unseren Reihen ist, der dein Wort hört und wie ein törichtes Kind ist, das trotzig ist und sagt, aber ich will nicht. Sondern, dass wir alle solche Kinder der Weisheit sind, Gottes Kinder sind, die alles, was du sagst, alles, was in deinem Wort steht, alles, was du in ihr Leben hineinsprichst, die zu all diesen Ja und Amen sagen, die das Gleiche sprechen, die Buße tun. Und Herr, dass wir nicht nur reden, denn du weißt, dass das eine Gefahr ist bei manchen von uns, dass unsere Theologie gut ist und dass wir sagen können, ja, das ist alles wahr. Aber wie oft wird unser Leben dem nicht gerecht? Herr, wie oft tun wir Sünde, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir sie nicht tun sollen? Herr, und so beten wir, dass wir nicht nur immer mehr in unserem Geist verändert werden, dass wir immer mehr sagen, ja, es ist gut, was Gott sagt. Er hat recht. Egal, was er sagt, ob er über mich spricht, ob er über alle andere Dinge spricht, alles, was du sagst, ist gut und ich sage das Gleiche, sondern hilf, Herr, dass wir dann auch entsprechend handeln. Und dass wir nicht unsere guten Worte widerlegen mit unseren bösen Taten. Und lass niemanden hier sein, der so töricht ist, dass er dein Wort hört, dass er das Wirken des Geistes sieht und er glaubt doch nicht. Und er spricht nicht das Gleiche. Und er tut nicht Buße. Und er ruft nicht den Namen des Herrn an. Und er lässt sich nicht taufen auf den Namen des Herrn. Sondern sorge dafür, dass wir alle Kinder der Weisheit sind. Alle Kinder des lebendigen Gottes, die hören und glauben und nachfolgen. Die von dir verändert und geheiligt werden. Die das Gleiche sprechen. Die tun, was dir wohlgefällt. Vergib uns all unsere Schuld und schenk, dass wir heilig wandeln vor deinem Angesicht. Herr, wir freuen uns, dass du, Herr Jesus, viel, viel größer bist als alle Könige und Propheten zusammen. Wir freuen uns über unseren Herrn und wollen dir alle Ehre geben. Mit unserem Denken, mit unseren Worten und mit unseren Werken. Sei uns gnädig, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.
Amen.